Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Es geht in den Sommer mit einem Best-of der letzten Monate. Von den Dildos der alten Griechen über Selbstliebe-Tipps bis zum Heiratsverhalten in der Türkei. Dazu ein frisches Liebestagebuch über Sex bei sommerlichen Temperaturen. Ein liebevolles Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Tammy ist 24, schon viele Jahre mit ihrem Kerl zusammen. Letztes Jahr hat sie ihren Freund geheiratet. Und Tammy hat die Diagnose Borderline-Störung und führt trotzdem eine glückliche Beziehung. Und das möchte sie zeigen im Liebestagebuch. Bitteschön.
Die letzten zwei Wochen war wie total anstrengend für mich, weil ich mir super viele Gedanken gemacht habe, weil ich jetzt einen neuen Job angefangen habe, musste aber auch noch viel über meine alte Stelle nachdenken. Dementsprechend lief zwischen uns relativ wenig. Ich war irgendwie auch sofort genervt, wenn er irgendwie so kleine Anspielungen nur gemacht hat. Ja, zum Beispiel irgendwie, wenn er erst so anfängt, mich irgendwie am Rücken zu kraulen und dann denke ich so, oh schön, jetzt kriege ich irgendwie eine Rückenmassage und dann wandert die Hand so langsam nach vorne. Oder dann kommt irgendwie mal so zwischendurch irgendwie mal so ein Klaps auf den Po oder so, dann denke ich irgendwie so sofort, oh, muss das denn jetzt sein? Und habe dann irgendwie sofort die Augen verdreht und war dann schon so direkt genervt und dachte so, ja toll, ich habe gerade so viele Sachen im Kopf und jetzt kommst du auch noch damit an, also da habe ich jetzt so gar keinen Bock drauf. Dann war er natürlich auch genervt. Ja, also eigentlich bin ich bei solchen Sachen schon eher locker. Aber wenn ich dann irgendwie so gestresst bin im Kopf, dann fühle ich mich dann irgendwie so direkt so wie so ein Sexobjekt. So du musst jetzt sofort können und er will das jetzt. Und dann werde ich halt irgendwie super schnell genervt. Dann war gestern der erste Tag, an dem ich dann meine neue Stelle angefangen habe. Obwohl es so warm war und ich mit der Hitze eigentlich nicht so gut klarkomme, war es echt in Ordnung. Es war relativ wenig zu tun und wir konnten eigentlich den ganzen Tag draußen sein. Haben uns dann mittags auch ein Eis geholt. Also es war irgendwie total die angenehme Stimmung und ich war dann schon leicht euphorisiert, als ich nach Hause gekommen bin. Ist irgendwie so dieser ganze Stress von mir abgefallen. Mein Mann war dann gestern auch ziemlich euphorisiert, weil er sich ein neues Motorrad gekauft hat und wir haben uns dann gesehen und waren beide irgendwie total gut gelaunt und hatten dann Sex, obwohl es eigentlich super heiß war und wir total klebrig und bappig waren, das auch nicht so lange ausgehalten haben und danach dann auch noch duschen waren, weil es echt anstrengend war bei dem Wetter. Aber ich glaube, es war vor allem, dass wir einfach beide so mega gute Laune hatten und beide so einen tollen Tag hatten und es dann irgendwie auch so ein bisschen so gemeinsam irgendwie so feiern und genießen wollten. War ein bisschen blöd zwischendurch, weil das Kondom irgendwie zweimal gerissen ist und wir dann schnell wieder Nachschub holen mussten. Aber irgendwie haben wir uns davon auch nicht abbringen lassen. Also ich habe danach noch eine schöne Rückenmassage bekommen, ohne Grapschen. Das war schön, aber dann bin ich eingeschlafen dabei. Meine, sage ich jetzt mal, schlimmen Phasen, wenn ich irgendwie auch in die Klinik musste oder so, war eigentlich immer so jetzt um die Jahreszeit. Also es war immer so, also Anfang Juni, Juli, weil mir irgendwie diese Hitze in den letzten Jahren immer auch mega zu schaffen gemacht hat. Ich weiß nicht, also es war eher so, dass ich dann allein von dem Wetter schon total genervt war und da dann eher gar nichts lief. Deswegen hat es mich auch verwundert gestern, dass es irgendwie diesmal so völlig anders war. Also ich bin immer so ein bisschen beängstigt, wenn der Sommer wieder anfängt und ich merke, okay, es wird jetzt wieder so warm, weil ich mich ja dann auch immer selber so ein bisschen in Frage stelle, so schaffe ich es irgendwie diesmal da gut durchzukommen oder passiert wieder irgendwas? Und es war einfach schön, dass es gestern anders war und bin einfach jetzt positiv gestimmt, dass es so weitergeht.
Ja. Tammy erzählt von sich und ihrem Liebesleben mit ihrem Mann. Und auch ihr könnt ins Liebestagebuch. Frauen sind da irgendwie mutiger, die haben schon so oft geschrieben, aber ihr könnt das bitte auch, Jungs, Männer, Kerle, meldet euch gerne. Schreibt uns auch gerne als Paar, auch das ist möglich. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Es heißt, ja, nur wer sich selbst liebt, der kann auch andere lieben. Aber wie komme ich dazu, mich selber zu mögen, zu lieben, so anzunehmen? Nicht jeder bekommt da von zu Hause die besten Voraussetzungen mit. Ich habe die Diplompsychologin und Bloggerin Katharina Tempel aus Berlin gefragt, was ist denn so schlimm daran, wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin?
Wenn wir mit uns selbst nicht im Reinen sind, dann suchen wir diese Bestätigung immer im Außen. Wir suchen sie eben durch den Partner oder durch die Beziehung. Und das kann dann dazu führen, dass ich super bedürftig werde in der Beziehung, dass ich ständig Komplimente und Anerkennung brauche und alles andere auch potenziell als Bedrohung wahrnehme. Weil ich natürlich, wenn ich mich selbst nicht mag, muss ich die ganze Zeit fürchten, dass mein Partner auch irgendwann dahinter kommt, dass ich gar nicht so lustig und attraktiv und liebenswert bin, wie er jetzt vielleicht denkt. Und deswegen fürchte ich natürlich die ganze Zeit auch, dass er mich früher oder später verlassen wird. Selbst wenn mir mein Partner dann immer und immer wieder sagt, dass er mich liebt, werde ich es ihm nicht glauben, weil es ja meinen eigenen inneren Überzeugungen widerspricht, dass ich eigentlich nicht liebenswert bin.
Woran liegt das denn, dass wir nicht zwangsläufig mit jeder Menge Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstliebe ausgestattet sind? Das ist ja sehr unterschiedlich. Wie kommt das?
Ja, Selbstliebe wird uns nicht in die Wiege gelegt, sondern das ist halt etwas, das erlernen wir. Und zwar häufig dadurch, wie Eltern und Gleichaltrige in unserer Kindheit mit uns reden und mit uns umgegangen sind. Wenn wir zum Beispiel als Kinder ganz häufig gehört haben, du tollpatsch, du hast doch zwei linke Hände, du taugst zu gar nichts oder du bist hässlich, dick, böse, was auch immer wir da hören, dann führt es dazu, dass wir diese Glaubenssätze verinnerlichen. Und es kann eben auch Jahre später sogar unbewusst noch unser Verhalten beherrschen und bestimmen und dann vielleicht dazu führen, dass ich mich gar nicht auf meine Traumstelle bewerbe, weil ich von vornherein davon ausgehe, dass ich eh zu dumm dafür bin. Das heißt, diese mangelnde Selbstliebe, die kann uns auch wirklich im Weg stehen und dazu führen, dass wir so einen ewigen Kampf mit uns selbst führen. Selbstliebe wirkt häufig abschreckend, weil es so einen egoistischen Beigeschmack hat. Als würde man sich selbst zu wichtig nehmen und sein eigenes Wohl vor alle anderen stellen. Also, aber das liegt auch zum Teil daran, wie wir eben erzogen werden und dass wir dieses Bild von klein auf beigebracht bekommen, dass wir uns eben für andere aufopfern sollen, dass wir immer für andere da sein sollen und bloß nicht selbst irgendwie zu sehr im Vordergrund stehen sollten.
Aber es gibt schon die Möglichkeit, dass ein sehr, sehr gesundes Selbstbewusstsein auch wirklich unangenehm sein kann und unangenehm auffallen kann.
Ja, da gibt es natürlich fließende Grenzen, aber was mit Selbstliebe gemeint ist, das hat nichts mit Arroganz oder Überheblichkeit zu tun. Also wer sich selbst liebt oder mag, das ist nicht eine Person, die nach außen hin ständig irgendwie vor allen anderen sagen muss, wie toll sie ist oder was sie für Erfolge erzielt hat oder so, sondern es geht einfach nur um einen positiven Umgang mit sich selbst. Also, dass man gut zu sich selbst ist und zum Beispiel auch sich selbst nicht schlechter behandelt als andere. Weil das ist ja auch etwas, was, glaube ich, jeder so ein bisschen von sich selbst kennt, dass man bei anderen oder dass man ein Verhalten bei sich selbst viel negativer einschätzt als bei anderen, während ich meiner Freundin eben irgendwie noch sagen würde, ach, das kann doch jedem mal passieren, jetzt mach dir nichts draus und das nächste Mal übst du irgendwie mehr, dann hast du mehr Erfolg, ist das etwas, was ich mir selbst nicht verzeihen kann, also wo ich mit mir selbst viel härter ins Gericht ziehe. Und Selbstliebe soll eben auch dagegen wirken, dass ich mit mir selbst besser umgehe, so wie mit meiner besten Freundin.
Also wenn ich einer guten Freundin, einem guten Kumpel das verzeihe, dann sollte ich mir sowas Ähnliches auch verzeihen.
Ganz genau.
Gut, dann schauen wir mal auf ein gesundes Maß Selbstliebe. Das Ganze ist jetzt noch so ein bisschen theoretisch. Lass uns das Ganze mal konkret machen. Du hast ja auch in deinem Videoblog da einiges zu gemacht. Was für konkrete Tipps hast du, um sich selber zu lieben, anzunehmen?
Also mein erster Tipp wäre wirklich einfach, sei dir selbst dein bester Freund. Also Selbstliebe, das ist ja etwas, für viele Menschen ist das wahrscheinlich schon sehr, sehr schwer, das sich einzugestehen. Also liebe ich mich wirklich selbst? Man kann auch ein bisschen kleiner anfangen und vielleicht einfach versuchen, sich selbst zu mögen. Zum Beispiel so, wie man eben seinen Freund oder seine Freundin mag. Und das bedeutet, behandle dich auch so, wie du deinen Freund oder deine Freundin behandeln würdest. Also du würdest deine Freundin doch auch loben, wenn sie irgendwas geschafft hat. Du würdest ihr gut zureden, wenn sie Angst hat. Du würdest sie trösten, wenn sie einen Misserfolg hatte und sie motivieren, wenn sie vor einer Herausforderung steht. Und genau so kannst du auch mit dir selbst umgehen. Also belohne dich, tröste dich, muntere dich auf, sei wirklich selbst für dich da.
Was hältst du davon aufzuschreiben, was man heute an sich gemocht hat zum Beispiel?
Das ist auch auf jeden Fall ein guter Tipp. Das muss nicht nur auf den heutigen aktuellen Tag bezogen sein, sondern man kann sich überhaupt so ein kleines Erfolgs- und Stärkentagebuch zulegen, wo man all die Dinge aufschreibt, die man ganz besonders an sich mag. Also die Eigenschaften, die man an sich mag oder vielleicht die Erfolge, die man hatte oder auch die Komplimente, die man schon von anderen Menschen bekommen hat. Dann kann man wirklich immer wieder, wenn man auch dieses Buch durchblättert, sich vor Augen führen, wie gut man eigentlich ist, wie viel man schon erreicht hat, wie viel man kann und wie sehr man auch von anderen gewertschätzt wird.
Mehr auf die Stärken gucken und diese Stärken durchaus auch mal aufschreiben, das empfiehlt die Berliner Bloggerin und Diplompsychologin Katharina Tempel.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Im Frühling, da haben wir von Eine Stunde Liebe ein Türkei-Special gemacht. Wir waren in Istanbul und haben unter anderem über die Bedeutung der Ehe berichtet. Gerade traditionelle Türken, die wollen, dass ihre Kinder möglichst früh heiraten. Luise Sammann über den elterlichen Druck, unter die Haube zu kommen.
Ein Junggesellenabschied in Istanbul. Bräutigam Ali hebt glücklich sein Rakeglas. Auf das Leben, auf die Ehe, aber auch auf das Timing. Ali und seine Zukünftige sind 25 Jahre alt. In einem Land, in dem das durchschnittliche Heiratsalter für Männer bei 26, für Frauen bei gut 23 Jahren liegt, war es damit höchste Eisenbahn für die beiden.
Meine Familie hat großen Druck gemacht und mir ständig irgendwelche Mädchen aus der Bekanntschaft vorgeschlagen. Diese hier ist doch nett, die da ist nicht schlecht, die ist doch ganz hübsch. Wenn du mit spätestens 30 noch nicht verheiratet bist, dann giltst du in unserer Gesellschaft als Problemfall, der keine abgekriegt hat.
Der Druck zu heiraten ist in der Türkei selbstverständlicher Teil des Erwachsenwerdens. Egal ob in modernen oder traditionellen, religiösen oder säkularen Familien. Bestärkt werden die konservativen Familienansichten seit einigen Jahren auch durch das Fernsehen, in dem Heiratsshows à la Traumhochzeit nicht zufällig höhere Einschaltquoten erzielen als die Hauptnachrichtensendungen am Abend.
Benim haberim olmadan kendi kendine gelin.
Zwischen sechs unterschiedlichen Wedding-Shows können türkische Zuschauer aktuell wählen. Jeder wichtige Kanal hat mindestens eine im Programm. Mehrere Stunden täglich wird vor laufenden Kameras geflirtet, gestritten, geweint und im besten Fall geheiratet.
In unserer Gesellschaft ist ein Leben ohne Ehe undenkbar, besonders für Frauen.
Erklärt Soziologin Tuba Demirci, die sich an der Istanbuler Kemerburgaz Universität mit dem Phänomen der Heiratsshows beschäftigt.
Solche Programme passen genau in dieses Bild. Gezeigt werden heiratswillige Frauen aus gutem Haus. Bereit, Kinder zu kriegen und den Haushalt zu führen, während der Mann das Geld verdient. Schön, fleißig, zurückhaltend und ehrenhaft. Das ist der traditionelle türkische Frauentyp, der hier als ideal vermarktet wird.
Ein Frauentyp, der eigentlich gut zur Familienpolitik der regierenden AK-Partei passt. Deren Politiker machten nie ein Geheimnis aus ihrem konservativen Rollenverständnis, rufen die Türkinnen regelmäßig dazu auf, ihrer Pflicht nachzukommen und mindestens 3 Kinder zu gebären, sich tugendhaft zu kleiden oder gar in der Öffentlichkeit nicht zu lachen. Tatsächlich beteiligen sich auch offen Erdogan-nahe Sender schon lange an dem Hype um die Wedding-Shows. Doch nun plötzlich ist von einem Verbot die Rede. Der oberste Fernseh- und Rundfunkrat verhängte im Februar Strafen wegen Sittenverstößen in Millionenhöhe. Von merkwürdigen Programmen, die die Heiligkeit der Familie zerstören, sprach Vizepräsident Numan Kurtuluş in einem Fernsehinterview.
Diese Sendungen enthalten Dinge, die nicht zu unseren Traditionen und unserem Glauben passen und der Kultur Anatoliens widersprechen. Dabei ist die Institution Familie etwas, worüber alle Teile dieser Gesellschaft übereinstimmen.
Soziologin Tuba Demirci ist von solchen Reaktionen nicht überrascht.
Die AKP-Regierung hat kein Problem mit Heiratssendungen an sich. Das Problem ist der materielle, wirtschaftliche Aspekt der Ehe, der dort immer mehr in den Vordergrund rückt. Und dann natürlich auch das öffentliche Ausleben von Problemen. Denn ihrer Ansicht nach ist die Ehe eine Art heilige Gemeinschaft, Gottes Wille. Frauen und Männer, die sich streiten und wie über ein Geschäft verhandeln, passen da nicht rein.
Was also tun? Die Heiratsshows verbieten und Millionen tugendhafter Hausfrauen ihre Lieblingssendungen nehmen? Oder weiter mit Ansehen wie Flirt und Streit auf Kosten von Traditionen für Quotenrekorde sorgen? Beim obersten Fernseh- und Rundfunkrat scheint man sich für einen Mittelweg entschieden zu haben. Nicht abschaffen, aber sittengetreu anpassen wolle man die Programme. Nähere Details sollen folgen. Die überwiegend traditionell konservative türkische Bevölkerung dürfte damit keine Probleme haben.
Luise Sammann über Heiraten in der Türkei. Im Schnitt sind Türkinnen und Türken bei der Hochzeit so Mitte 20. Zum Vergleich, in Deutschland sind die Leute bei der Heirat im Schnitt Anfang Mitte 30.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Sie stehen auf Frauen und Männer und auch auf alle Menschen, die irgendwo dazwischen stehen oder sich nicht einordnen wollen als Mann oder Frau. Die Rede ist von Pansexuellen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Tatjana Tameros hat ein pansexuelles Pärchen getroffen Und ich habe sie gefragt, wer sind diese beiden Pansexuellen?
Also das sind Laura und Alex aus Würzburg und die sind seit 5 Jahren zusammen und führen eine offene Beziehung. Und währenddessen haben sie eben für sich die Pansexualität entdeckt. Also Laura ist ursprünglich aus Südamerika und definiert sich schon lange als bisexuell, hatte also Beziehungen mit Männern und Frauen.
Okay, und wie ist dann die bisexuelle Laura, wie du es gerade gesagt hast, pansexuell geworden? Wie ist dieser Schritt verlaufen?
Ja, also sie hatte irgendwann einen Partner und der Partner hat sich im Laufe der Beziehung immer mehr als Frau gefühlt. Und dann kam halt Laura ins Nachdenken und hat mir dann auf Englisch erklärt, wie sie dann den Schritt zur Pansexualität gemacht hat.
And we had been together for already a couple of months and then
wir waren schon seit ein paar Monaten zusammen und dann hat er festgestellt, dass er sich eher als Frau fühlt und hat sich immer femininer verhalten und irgendwann wollte er sich keinem der beiden Geschlechter mehr zuordnen und habe dann nach einem Begriff gesucht, der weiter gefasst ist als Bisexualität.
And then I tried to find a word that was more inclusive.
Ja, und dann hat Laura das Wort pansexuell einfach mal gegoogelt und sich damit beschäftigt und festgestellt, der Begriff passt viel besser zu ihr und jetzt bezeichnet sie sich als pansexuell.
Und wie war das bei ihrem Partner, bei Alex? Wie kam der zur Pansexualität?
Also für Alex war das nicht ganz so einfach wie bei Laura, weil er kommt nämlich aus einem sehr konservativen Elternhaus und dachte eigentlich sein ganzes Leben, er wäre ein heterosexueller Mann. Aber dann hat er einen Mensch getroffen, der äußerlich weder Mann noch Frau war und dann hat es irgendwann Klick gemacht.
Ich habe mich in diese Person verliebt und ich habe festgestellt, dass ich das getan habe, ohne auch jemals zu fragen, was die Person denn eigentlich als Geschlecht zwischen ihren Beinen hat. Es war mir in dem Moment egal und für mich zählte nur, das ist die Person, die ich liebe. Es ist ganz egal, wie die körperlich aussieht.
Seitdem definiert er sich als pansexuell und unterscheidet einfach nicht mehr in den Kategorien Mann-Frau.
Du hast es uns vorhin ja schon gesagt, dass hinter Pansexualität manchmal auch so eine politische Aussage steht. Wie ist das bei Alex und Laura?
Also für die zwei ist diese Pansexualität durchaus auch politisch, denn für die geht es eben darum, aus diesen ganzen Rollenklischees auszubrechen. So sieht es also zumindest Laura.
It means that the first thing that I look in a person.
Es heißt für mich, dass ich nicht als erstes bei einem anderen Menschen auf das Geschlecht achte, sondern auf den Menschen als Ganzes. Und wenn ich die Person mag, gehe ich eine Beziehung mit ihr ein. Ich versuche einfach, die Leute nicht in Schubladen zu stecken.
Also für Laura ist es wichtig, jeden Menschen neu kennenzulernen und die Menschen nicht auf ihre Geschlechtsmerkmale zu reduzieren.
Jetzt hast du mir im Vorfeld schon verraten, dass Laura und Alex beide pansexuell sind, aber eben nicht nur. Sie leben auch eine offene Beziehung, haben also auch Sex mit anderen Menschen. Ich stelle mir das schon unterm Strich ziemlich anstrengend vor. Wie hast du das erlebt?
Also einfach ist es mit Sicherheit nicht, aber Kommunikation ist da das Zauberwort. Die beiden reden einfach total viel miteinander. Und für Alex war auch genau das die Grundlage, um überhaupt die Pansexualität entdecken zu können.
Dadurch, dass wir unglaublich viel miteinander geredet haben, über unsere Wünsche, Ängste, darüber, was wir wollen, mögen oder nicht wollen, wie wir unseren Tag verbringen wollen und mit wem wir zusammen sein wollen, was uns das gibt. Und dadurch, dass wir viel geredet haben miteinander, über unsere Beziehung, über uns selbst, uns selbst erkundet haben, uns gegenseitig erkundet haben, sind wir dann zur Pansexualität gekommen.
Also manchmal ist es natürlich schwierig, aber unterm Strich sagen die beiden, das lohnt sich für sie, die offene Beziehung genauso wie die Pansexualität.
Du hast die beiden ja getroffen, dich mit denen länger unterhalten. Was haben die auf dich für einen Eindruck gemacht?
Also ich fand sie überraschend bodenständig. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass sie halt total verrückt und ausgeflippt sind, weil sie so ein krasses Sexleben haben. Aber eigentlich sind die ganz normal und relativ konservativ. Also sie planen jetzt auch schon eine Familie und sind wirklich ganz normale Leute. Und ich fand sie sehr sympathisch.
Tatjana Tameros hat ein pansexuelles Pärchen getroffen. Alex und Laura aus Würzburg, die lehnen Schubladen wie Mann und Frau ab. Eine ausführliche Sendung über Pansexualität, die findet ihr noch im Netz unter Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Butterfly, Dolphin oder Rabbit. Das sind beliebte Namen für Dildos oder Vibratoren. Schon im alten Griechenland, da gab es solche Hilfsmittel, zumindest auf Abbildungen. Im 7. Jahrhundert vor Christus, da war vom sogenannten Olisbos die Rede, einem Dildo. Und Judith Ebert hat die Bonner Archäologin Angelika Dierichs gefragt, wo zum ersten Mal in der griechischen Literatur von einem solchen Dildo denn die Rede ist.
Das ist klar zu benennen. In der Komödie Lysistrate, die 411 vor Christus aufgeführt wurde und die der Dichter Aristophanes geschrieben hat, wird ein sogenannter Dildo erwähnt. Und in diesem Stück wird dann eben gesagt, dass die Lysistrate so traurig ist, weil sie keinen 8-zölligen Dildo mehr aus Milet geliefert bekommt, weil die Leute von Milet nach einer Schlacht, die sie führten, in der sie die Athener besiegt haben, nun nicht mehr die Freunde Athens sind, sondern die Verbündeten Spartas werden. Es gab also quasi einen Handelsstopp, wenn man so will, wenn man das alles glaubt, von Dildos Richtung Athen.
Wie groß ist ein 8-zölliger Dildo? Ich überlege gerade. Ja, naja, Entschuldigung. 8-zölliger Dildo, was bitte? Das hört sich auf jeden Fall monströs an.
Ja, und das ist genau wunderbar, dass wir dieses Missverständnis einfach einmal klären können. Denn da ergibt sich nur 15 Zentimeter, da ergibt sich nur 20 Zentimeter oder ergibt sich nur 25 Zentimeter Maß. Also der Olisbos, der 8-zöllige, ist nicht so groß, wie man in den Vorstellungen denkt. Was noch mir ganz wichtig ist, wenn wir hier so von der Größe des Phallos sprechen, dann müssen wir auch sehen, der ist nicht nur in diese Rubrik Sexspiel einzuordnen, sondern der Phallos hat in der Antike eine ganz ungeheure Bedeutung, auch im Bereich der Gottheiten. Der Phallos steht für Fruchtbarkeit. Er wird also nicht nur als pars pro toto für den Mann gesehen, sondern wenn man ihn zeigt, den Phallos, dann wehrt man dadurch Übles ab.
Generell reden wir jetzt ja nicht von einem Dildo, wie wir ihn heute kennen. Sie haben ja den Begriff schon fallen lassen, Olisbos. Was ist
genau
das?
Es handelt sich um die Darstellung des männlichen Gliedes. Also dargestellt ist Glans, Corpus, des Phallos, das Penis, also des männlichen Genitals, und dargestellt sind auch die Hoden daran. Es gibt auch Darstellungen, wo die Hoden fehlen. Also das Teil ist isoliert dargestellt, ohne den Mann, den man sich ja automatisch hinzudenkt.
Der hat bei meinem Dildo ja auch nicht. Also von daher ist das schon in Ordnung.
Interessant ist, bei diesen bildlichen Darstellungen, die stammen von Vasenmalereien, also von Bildern, die in Ton gebrannt sind. Diese Olisboi sehen wir in bildlichen Darstellungen bei nackten Frauen. Die tanzen mit diesen Teilen, sie springen, sie hüpfen, sie agieren irgendwie damit. Und gemeint mit diesen Olisbos-Frauen, sage ich einmal, sind eigentlich im weitesten Sinne gesprochen Frauen aus dem Bereich der käuflichen Liebe. In diesen Vasenbildern sind sie eigentlich ein Utensil, um in diesem Zusammenhang schön gestaltete nackte Frau und Olisbos Männer zu animieren.
Kann es tatsächlich sein, dass normale, also bürgerliche oder adlige griechische Frauen den Olisbos zur Selbstbefriedigung benutzt haben?
Wir müssen trennen. Wenn wir die bildlichen Darstellungen sehen, da ist keine wirkliche Szene so zu deuten, dass diese Teile als Olisbos genutzt wurden zur Selbstbefriedigung oder zum Spaß haben im sexuellen Bereich. Und wenn Sie jetzt sagen, haben die Frauen im wirklichen Leben diese Teile benutzt, dann kann man eigentlich nur von lächerlichen 3 Textquellen ausgehen, die diese Olisboi eben als Sexspielzeug, wenn wir das modern sagen, nachweisen. Aristophanes, 411 vor Christus. Also wir sind im 5. Jahrhundert. Dann gehen wir mal ein ganzes Stück weiter, bis ins 3. Jahrhundert vor Christus. Da hat nämlich ein Herondas etwas geschrieben, das uns diese Olisboi vorstellt. Im 6. Miniambus des Herondas, da treffen sich 2 Freundinnen. Das sind die Metro und die Corito. Und die Metro bewundert ein Teil, was die Corito in ihren Händen hält, nämlich einen scharlachroten Olisbos. Sie schwärmen, dieses Produkt ist so schön, dass es sogar von Pallas eigener Hand der Göttin selbst gemacht worden sein könnte.
Und die dritte Textstelle?
Die dritte Stelle von Lukian im 2. Jahrhundert nach Christus, der eben da auch spricht, aber im großen Bereich redet er über Liebe, dass die Frauen eben solchen Olisbos gebrauchten in der verschwiegenen Stille des Schlafzimmers. Aber diese beiden Frauen, die von so einem Teil sprechen, vom Scharlachroten, was sie auf dem Schwarzmarkt erworben haben, die sprechen von Riemchen. Also muss man dann davon ausgehen, dass das Teil umgeschnallt wurde. Das bedeutet, dass es die eine Frau sich umschnallt, und die andere dann sozusagen im Ersatz für den Mann die andere damit so beglückt, in Anführungsstrichen, wie sie es von einem Mann erfahren hätte.
Angelika Dierichs über Dildos mit und ohne Riemchen bei den alten Griechen. Die Archäologin, die forscht zur Erotik in der Kunst Griechenlands. Und das war ein sommerliches Best-of, eine Stunde Liebe. Kommende Woche gibt's wieder frische neue Geschichten. Bis dahin freuen wir uns über Kritik, Feedback oder auch Bewerbungen fürs Liebestagebuch an mail@deutschlandfunknova.de. Danke fürs Lauschen. Ich bin Till Opitz. Bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.